Deutschlandfunk, Information und Musik.
In der vergangenen Woche wurde die Zahl von weltweit 1 Million Corona-Toter erreicht. Offiziell erfasster Toter, die Dunkelziffer wird höher sein. Seit dem Zweiten Weltkrieg hat es kein vergleichbar einschneidendes Ereignis gegeben, das die Lebensumstände der Menschen so sehr verändert und beeinflusst hat. Und spätestens seit der Corona-Infektion des US-Präsidenten weiß man, dass die Pandemie weder vor hohen Ämtern noch vor Ignoranz Halt macht. Um eine Corona-Bilanz zu ziehen, ist es viel zu früh. Aber es lässt sich natürlich darüber nachdenken, wohin die Pandemie, Politik, Gesellschaft und Ökonomie treibt. Im besten wie im schlechtesten Fall. Solche Gedanken hat sich der Präsident des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung, Marcel Fratscher, gemacht. Am Montag in einer Woche erscheint sein Buch, Titel »Die neue Aufklärung«, in der er eine Projektion von Wirtschaft und Gesellschaft nach der Corona-Krise entwirft. Ich habe vor der Sendung mit ihm gesprochen und ihn zunächst gefragt nach seiner Beurteilung der Ausgangslage. Und um ihn gleich zu zitieren, ist das ein perfekter Sturm, der in Gestalt der Pandemie über die Welt hereingebrochen ist? Perfekter Sturm medizinisch, ökonomisch, politisch?
Ja, es ist ein perfekter Sturm, weil es hat halt klar, die gesundheitliche Dimension als allererstes, aber es trifft halt jeden Aspekt unseres Lebens. Es trifft uns wirtschaftlich, wenn viele Menschen, die arbeitslos werden, Kurzarbeitergeld gehen. Es betrifft das, was uns an Werten wichtig ist, die Familie. Gerade junge Familien mit kleinen Kindern leiden besonders stark in dieser Krise. Es ist eine Zerreißprobe für uns als Gesellschaft. Wir sehen das gerade, die Schwächsten, die verletzlichsten Menschen unserer Gesellschaft von dieser Pandemie gesundheitlich, aber auch wirtschaftlich und sozial am stärksten bedroht sind. Aber es ist auch politisch eine politische Zerreißprobe. Und wir sehen ja, was in den USA passiert, in der Großbritannien und vielen anderen Teilen der Welt. Und die große, große Frage ist, wie kommen wir aus dieser Pandemie wieder raus? Also nicht nur in Bezug auf Gesundheit, sondern wie wird unsere Gesellschaft, unsere Wirtschaft sich verändern in den nächsten 10, 20 Jahren? Das ist für mich die große Frage. Also ich denke, wir sollten unseren Blick, klar, im Augenblick auf die Bekämpfung der Krise und der Pandemie fokussieren. Aber wir dürfen diese lange Frist nicht vergessen. Und worum es mir geht, ist vor allem der Punkt, wir sollten diese Krise auch als eine Chance verstehen, uns bewusst zu machen, was uns wichtig ist, wie wir zusammenleben wollen. Und bei aller Tragik und bei allen Problemen sollten wir diese lange Perspektive oder langfristige Perspektive und Vision nicht vergessen.
Noch einmal aber kurzfristig geguckt und Ihr Stichwort aufgegriffen, wie wollen wir zusammenleben? Die entscheidende Trennlinie im Umgang mit der Pandemie scheint mir an der Frage zu hängen, welcher Stellenwert wird dem Ziel des Infektionsschutzes beigemessen. In Deutschland ging und geht die Strategie ja klar dahin, Einschränkungen von allen zu verlangen, um die Anfälligen, die Schwächeren zu schützen. Dahinter steht eine sehr komplexe Güterabwägung, die nicht unumstritten ist. In Ihrem Buch stehen Sie hinter dieser Güterabwägung. Sie sehen darin die Erneuerung eines Gesellschaftsvertrages. Erklären Sie.
Vielleicht beginne ich mit dem Zitat von Wolfgang Schäuble im April. Und viele erinnern sich, er hatte in einem Interview im Tagesspiegel gesagt, der Schutz des Lebens kann nicht absoluten Wert haben in unserem Grundgesetz, in unserem Zusammenleben. Lediglich die Würde des Menschen kann absoluten Wert haben. Und Schutz des Lebens, klar, ist sehr, sehr wichtig, aber man muss es abwägen gegenüber Schutz von Grundrechten, Meinungsfreiheit, Bewegungsfreiheit, Religionsfreiheit. Es muss abgewogen werden auch gegen wirtschaftliche Interessen. Und diese Abwägung zu treffen, das mag jede Gesellschaft anders tun. Und jede Gesellschaft in der Welt ist anders damit umgegeben. Wir sehen, was in Schweden passiert, die einen sehr, sehr starken Fokus auf Wirtschaft und Grundrechte gelegt hat und gesagt hat, Gesundheit, ja, ist wichtig, aber wir geben dem nicht so einen hohen Wert, wie wir das in Deutschland getan haben. Wir in Deutschland haben einen sehr hohen Wert auf den Schutz der Gesundheit gelegt. Vor allem zu sagen, wir wollen die Schwächsten, also Risikogruppen, wie sie genannt werden, ältere Menschen, Menschen mit Vorerkrankungen, einen sehr hohen Schutz gewähren. Das muss unser Fokus sein. Und natürlich gibt es da Widerstand. Wir sehen die Demonstrationen. Aber was ich erstaunlich und bemerkenswert finde, ist, dass immer noch heute fast 90% der Deutschen sagen, wir halten diese Abwägung und die Maßnahmen zum Schutz gerade der schwächsten Menschen für angemessen, für richtig. Also das ist immer eine Verhandlungsfrage, wie eine Gesellschaft dazu steht. Und ich finde es absolut bemerkenswert, dass Deutschland und Bürgerinnen und Bürger, Menschen in diesem Land mit einer so großen Solidarität gegenüber den Schwächsten, mit einer so großen Einigkeit, wie diese Krise zu bekämpfen ist, darauf geantwortet haben. Und das finde ich per se erstmal etwas enorm Positives, dass wenn es wirklich hart auf hart kommt, wenn es zu einer Krise kommt, dass dann die Gesellschaft zusammensteht und an einem Strang zieht.
Das heißt, unter humanistischen Gesichtspunkten honorieren Sie den deutschen Weg der Pandemiebekämpfung?
Unter humanistischen Gesichtspunkten auf jeden Fall. Ja, das ist ja die große Frage, wie man Humanismus auch wieder definiert. Und ich habe das Buch Die neue Aufklärung genannt, was ja ein sehr ambitionierter Titel ist. Aber der Gedanke dahinter ist, diese Krise, diese Pandemie macht uns viel bewusster, was uns als Gesellschaft ausmacht, wie wir miteinander umgehen wollen, also den Humanismus, welche Werte wir verfolgen wollen. Es macht uns aber auch bewusst, diese Abwägung zwischen Freiheit für den Einzelnen, eine sehr individualistische Gesellschaft und der Wert der Gemeinschaft. Und in Deutschland haben wir, und eigentlich fast allen Teilen Europas, haben wir implizit und explizit entschieden, nein, wir können durch diese Krise nur als Gemeinschaft durchkommen, wenn wir als Gemeinschaft stark sind, wenn wir ein hohes Maß an Solidarität haben. Und das ist, was ich mit neuer Aufklärung meine. Es hat zu einem Bewusstseinswandel geführt oder zu einem neuen Bewusstsein, was uns als Gesellschaft ausmacht, wie wir zusammenleben wollen. Ich nenne noch ein paar Beispiele. Uns ist, glaube ich, sehr klar bewusst geworden dieser Krise, wie wichtig ein starker Sozialstaat ist. Dass der Grund, weshalb wir relativ gut im Vergleich zu unseren Nachbarn durch die Krise gekommen ist, daran liegt, dass wir ein starkes Gesundheitssystem haben, wo eben jeder behandelt wird und jeder gleich behandelt wird und wo eben keine Abwägung getroffen wird, kriegt er jetzt ein Beatmungsgerät oder nicht. Mhm. Dass wir Kurzarbeitergeld haben, soziale Unterstützung haben, sodass Menschen eben nicht hinten runterfallen. Und meine Hoffnung ist, dass wir in den kommenden Jahren, wenn denn dann die Pandemie mal vorbei ist, uns darauf besinnen und die Lehren daraus ziehen und sagen, okay, ein starker Sozialstaat ist wichtig, starke staatliche Institutionen, daran müssen wir arbeiten, das besser zu machen. Solidarität, Gemeinschaft ist uns wichtig. Wie können wir auch unsere Sozialsysteme reformieren, um diese Gemeinschaft zu stärken? Das sehe ich so als die positiven Aspekte, weshalb ich eigentlich grundoptimistisch bin, dass langfristig wir wichtige und richtige Lehren aus dieser Krise ziehen.
Um bei diesem Grundoptimismus nachzuhaken, dieser Hoffnung auf eine neue Aufklärung infolge der Pandemie, was man ja zugleich feststellen muss, ist aber, dass die Pandemie im Moment auch das Aufblühen von Verschwörungsmythen befördert, dass eine enorme Institutionen- und Politikfeindlichkeit spürbar ist als Reaktion auf als unzumutbar empfundene Einschränkungen oder auch eine enorme Wissenschaftsfeindlichkeit. Also das alles sind ja Tendenzen, die genau nicht in Richtung Aufklärung gehen. Wie schätzen Sie das ein?
Das ist Teil einer Demokratie, dass es unterschiedliche Meinungen, unterschiedliche Positionen gibt, unterschiedliche Werte gibt. Und das ist gut so. Das ist gut, dass man einen solchen Dialog und auch einen Streit im positiven Sinne darüber hat. Aber Wissenschaftsfeindlichkeit, Demokratiefeindlichkeit, Feindlichkeit gegenüber staatlichen Institutionen, ich finde, und das zeigen eigentlich auch alle wissenschaftlichen Studien und Umfragen, dass diese Feindlichkeit in dieser Krise in Deutschland sehr gering ist. Wir reden nicht über 50% oder 70% oder 30% der Bevölkerung. Wir reden über eine ganz, ganz kleine Gruppe. Also Wissenschaft hat an Bedeutung gewonnen. Die Unterstützung für staatliche Institutionen, für einen starken Sozialstaat, das hat deutlich gewonnen. Das Vertrauen, auch das zeigen uns viele Umfragen, der Menschen in den Staat und in die Politik hat massiv zugenommen in dieser Krise. Und das sieht man bei den Umfragen der Parteien, der Regierungsparteien, die an Popularität gewonnen haben. Sie haben natürlich absolut recht. Es gibt Feindlichkeiten, es gibt heftige Diskussionen und Streit in unserer Gesellschaft. Aber erstens ist das gut und richtig für eine Demokratie. Zweitens reden wir hier über diese Verschwörungstheorien und Feindlichkeit. Reden wir wirklich um eine ganz, ganz kleine Minderheit. Und das kann Und das wird unsere Demokratie auch aushalten.
Sie stellen am Ende Ihres Buches eine ganz interessante Frage, diese nämlich. Wenn man frei wählen könnte, in welchem Land hätte man persönlich vorzugsweise die Krise erleben wollen? Was ist denn Ihre Erwartung, was die Leser antworten?
Meine Erwartung ist, dass die allermeisten Menschen antworten ja in Deutschland, in unserem Land. Und wenn man als Wissenschaftler draufschaut, ganz nüchtern die Zahlen anschaut, dann ist das überraschend, denn Deutschland ist in vielerlei Hinsicht nicht besser durch diese Krise gekommen. Bei der Gesundheit haben wir eine größere Anzahl von Infizierten relativ zur Bevölkerung als die meisten anderen Länder der Welt. Klar, viele haben im Hinterkopf Italien oder Spanien, aber es gibt Dutzende andere Länder. Wieso vergleichen wir uns nicht mit Polen oder mit Dänemark oder mit Norwegen? Also es gibt viele, die es deutlich besser gemacht haben als wir oder ich sollte sagen, besser durchgekommen sind. Das Zweite ist wirtschaftlich gesehen. Deutschland erfährt eine deutlich tiefere Wirtschaftskrise und Einkommensverluste für Menschen und Menschen, die in Kurzarbeit sind, als die meisten anderen Länder der Welt. Und auch bei dieser dritten Dimension, bei der Abwägung zwischen Gesundheit, Wirtschaft und Grundrechten, auch bei dem, was wir von Restriktionen gesehen haben, hat Deutschland mehr Restriktionen im März, April, Mai gehabt als die meisten anderen Länder der Welt. Also egal, wie man sich diese Dimension anschaut, ist Deutschland relativ hart von dieser Krise betroffen. Trotzdem sagen wir die allermeisten Deutschen, nee, wir haben das gut gemacht. Und das ist für mich die spannende Frage und die letztlich, wenn ich sie beantworten sollte oder antworten würde, und das tue ich im Buch, ist meine Antwort drauf, das liegt eben gerade daran, dass die Menschen realisiert haben in dieser Krise, ja, Deutschland ist hart getroffen, aber wir haben ein enormes Maß an Solidarität, wo wir füreinander einstehen, wo wir die Schwächsten schützen. In dieser Krise ist zum Vorschein gekommen, wie stark unsere Zivilgesellschaft ist, wie stark der Einsatz der Menschen untereinander ist, aber auch, was wir für einen hervorragenden Sozialstaat haben. Also wenn Sie krank werden, dann wollen Sie eigentlich in Deutschland krank werden und nicht eigentlich in fast keinem anderen Land der Welt. Und auch die Politik, als Wissenschaftler soll man ja die Politik nicht zu sehr loben, aber ich finde es schon enorm positiv, wie die Politik in dieser Krise zusammengestanden hat. Auch die Opposition gesagt haben, das ist jetzt eine Krisensituation, jetzt ziehen wir alle gemeinsam an einem Strang. Also es gibt viele, viele Gründe, um dieses Dilemma oder diesen scheinbaren Widerspruch aufzulösen. Deutschland viel härter getroffen von der Krise in vielerlei Hinsicht. Und trotzdem können die Menschen überzeugend erklären, wieso sie trotzdem, wenn sie wählen könnten, trotzdem gerne oder froh sind, dass sie die Krise in Deutschland durchleben konnten.
Marcel Fratscher war das. Er ist der Präsident des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung.